Ja, ich mache weiter mit meiner Predigtreihe aus dem Jakobusbrief. Wir sind jetzt bei Jakobus 3 angekommen und davor möchte ich eine kleine Geschichte erzählen. Es gab einen Mann, Tobias, und diesen Tobias hat einen Wunsch frei bekommen. Und er hat eine geniale Idee, er sagte, ich möchte, dass morgen für alle Menschen, die in meiner Stadt wohnen und die eine Lüge sagen oder schreiben, die Schwerkraft aufgehoben ist. So sei es und so kam es. Morgens früh kommt er runter in sein Haus und seine Gastmutter hat ihm eine Kaffee angeboten und sagte, heute habe ich extra viel Bohnen nur für dich reingetan. Whoop. So, es geht weiter. Also, ob es in der Zeitung war, bei der Presse, im Rathaus, auf der Arbeit, ging ganz turbulent zu. Immer wieder schwebten die Leute nach oben, nachdem sie eine Lüge erzählt haben. Es gab ein paar Nonnen, die auf dem Boden blieben, ein paar alte, vielleicht Unternehmer, die auf dem Boden blieben, ein paar Kinder, die noch nicht mal so richtig reden könnten, blieben auf dem Boden, ein paar Betrunkene blieben auf dem Boden. Und so weiter und so weiter. Auch der Tobias hielt sich da wirklich ganz tapfer, hat überlegt jedes Mal, was er sagte, bis am Ende des Tages. Ach, er sagte zu sich selbst, er hätte diesen Wunsch nicht geäußert, um seine Mitmenschen zu bestrafen, sondern um sie zu verbessern. Und dann am Mitternacht gingen alle dann wieder nach unten. Also diese Geschichte soll uns ein bisschen einfach zu zeigen, wie schwierig das manchmal ist mit diesem Begriff Wahrheit und wie wir damit umgehen. Ich möchte Jakobus 3 ab Vers 1 vorlesen, da steht, liebe Brüder und Schwestern, es sollen sich nicht so viele in der Gemeinde danach drängen, anderen im Glauben zu unterweisen. Denn ihr wisst ja, wer andere lehrt, wird von Gott nach besonders strengen Maßstäben beurteilt. Und machen wir nicht alle immer wieder Fehler? Wem es freilich gelingt, nie ein verkehrtes Wort zu sagen, den kann man als vollkommen bezeichnen. Denn wer seine Zunge im Zaum hält, der kann auch seinen ganzen Körper beherrschen. So legen wir zum Beispiel den Pferden das Zaumzeug ins Maul und beherrschen sie damit. Und selbst die großen Schiffe, die nur vom starken Wind vorangetrieben werden können, lenkt der Steuermann mit einem kleinen Ruder, wohin er will. Genau so ist es mit unserer Zunge. So klein sie auch ist, so groß ist ihre Wirkung. Ein kleiner Funke setzt einen ganzen Wald in Brand. Mit einem solchen Feuer lässt sich auch die Zunge vergleichen. Sie kann eine ganze Welt voller Ungerechtigkeit und Bosheit sein. Sie vergiftet uns und unser Leben. Sie steckt unser ganzes Umgebung in Brand und sie selbst ist vom Feuer der Hölle entzündet. Die Menschen haben es gelernt, wilde Tiere, Vögel, Schlangen und Fischen zu zähmen und unter ihre Gewalt zu bringen. Aber seine Zunge kann kein Mensch zähmen. Ungebändigt verbreitet sie ihr tödliches Gift. Mit unserer Zunge loben wir Gott, unser Vater und Herrn, und mit derselben Zunge verfluchen wir unseren Mitmenschen, die doch nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Segen und Fluch kommen aus ein und denselben Mund. Aber genau das, meine lieben Brüder und Schwestern, darf es bei euch nicht geben. Fließt denn aus einer Quelle gleichzeitig frisches und ungenießbares Wasser? Kann man Oliven von Feigenbäumen pflücken oder Feigen vom Weinstock? Ebenso wenig kann man aus einer salzigen Quelle frisches Wasser schöpfen. Bis Vers 12. Jakobus lässt hier kein gutes Haar an unserer Zunge. Man spricht nicht umsonst von diesem Rufmord. Und Worte können zerstören. Worte können Katastrophen auslösen, aber auch unsere Worte können trösten, helfen, heilen. Mit unserer Zunge können wir Gott loben und preisen, wie wir es gerade gemacht haben. Eine mächtige Werkzeug und auch Waffe zugleich. Es gibt ein Sprichwort, wer einmal lügt, den glaubt man nicht, auch wenn er 100-mal die Wahrheit spricht. Und da müssen wir selbst immer wieder überlegen, wie deprimierend und schockierend es ist, was wir mit unserem Mund da angerichtet haben. Ich finde es sehr schön, wie Jakobus auch hier häufig von dieser Wir-Form sprechen. Er, der leibliche Bruder von Jesus. Er, der Leiter der Christengemeinde in Jerusalem. Er, eine Säule der Gemeinden. Galater 2, Vers 9. Er sagt über sich selbst, seine eigene Verantwortung, seine eigene Gefährdung sogar als Lehrer, dass er bewusst ist, welche Macht auch seine Zunge so hat. Jakobus schreibt nicht aus seiner Distanz heraus und sagt, ihr, sondern stellt sich darunter. Denn hinter Worten stehen Menschen. Wenn man den Worten nicht mehr glauben kann, kann man den Menschen auch nicht mehr glauben. Wenn man sich auf unsere Worten nicht mehr verlassen kann, dann kann man sich überhaupt nicht mehr auf uns verlassen. Eine andere Geschichte, da kommt ein Mann zu einem sehr alten und sehr weisen Mann gelaufen. Hör mal, das muss ich dir erzählen, wie dein Freund. Halt! Hast du das, was du mir jetzt sagen willst, durch die 3 Sieben schon geschüttelt? Hä? 3 Sieben, was sind das? Ja, mein Freund, es gibt 3 Sieben, sagt dieser weise Mann, die ich dir erzählen möchte. Der erste Sieb ist der Sieb der Wahrheit. Hast du alles, was du mir erzählen willst, geprüft, ob es wahr ist? Nein. Ich hörte, dass jemand erzählt hat, dass... So. Ist es wahr? Aber sicher hast du auch mit dem zweiten Sieb auch schon geprüft, ob das gut ist. Ist es wenigstens gut, was du mir erzählen willst? Nein, im Gegenteil. Dann lass uns auch diesen dritten Sieb auch anschauen. Lass uns fragen, ob es wirklich notwendig ist, dass du mir das erzählst. Ach, notwendig gerade nicht. Also, wenn du mir etwas erzählen willst, das weder wahr, noch gut, noch notwendig ist, erzähl es bitte nicht. Belastet mich nicht damit. Ich glaube, wir könnten immer wieder gut davon ein bisschen überlegen, was wir sagen. Ist das wirklich wahr? Ist das, was wir sagen, wahr? Ist das, was wir sagen, gut? Und ist das, was wir sagen, notwendig oder manche Leute sagen auch sogar nützlich? Vieles, was wir sagen, ist absolut leider nicht wahr. Das tut weh. Vieles, was wir sagen, ist vielleicht sogar wahr, aber nicht gut. Da müssen wir auch überlegen, was wir sagen und häufig, wie wir sagen. Und dann ist auch diese Frage nach dieser Notwendigkeit. Wann? Wo? Wer sagt was? Auch das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Leider normalerweise gibt es Menschen, die zuerst reden und danach denken. Ich habe einmal gehört, woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, wie ich es gesagt habe? Ich kenne Leute, die genau so sind. In meinem Klassenzimmer in der Schule hing so ein Schild vor Inbetriebnahme des Mundwerkes Gehirn einschalten. Fand ich auch immer ganz, ganz wichtig. Jakobus sagt uns, wie schwierig das ist, diese Zunge da tatsächlich im Zaum zu halten, zu zähmen. Ein Pferd, der Reiter kann das lenken. Ein Schiff durch einen Steuermann und Ruder kann man lenken. Also brauchen wir jemanden, der auch unsere Worte lenkt. Wir brauchen einen Reiter, wir brauchen einen Steuermann, wir brauchen einen Jesus, der das, was wir sagen, auch gut lenkt. Ohne eine wirkliche tiefe Beziehung zu Jesus Christus, ohne dass unser Reden sich nicht verändert, dann bleibt das, was wir sagen, häufig Gift. Tödliches Gift sogar. Ein schlechter Baum kann keine gute Frucht hervorbringen. Wie oft habe ich immer wieder zu mir selbst gesagt, weshalb musst du das denn so sagen? Oder ich habe das Richtige zum falschen Zeit gesagt. Vielleicht habe ich sogar auch manchmal, oder ganz bestimmt habe ich manchmal geschwiegen, wo ich hätte was sagen müssen. Genau so ist das. Gott, hilf mir. Hilf mir, nicht nur mein Leben im Griff zu haben, sondern hilf mir, dass das, was ich sage, tatsächlich wahr ist, gut ist und nützlich. Und deshalb sind wir ein Leben lang wirklich auf Gottes Vergebung, gegenseitige Vergebung, dann da angewiesen. Eine andere Geschichte, eine Frau hat einmal in ein ganz schönes Haus gewohnt. Sie hat fast alles, was man sich so wünscht. Und immer wieder redet sie mit ihrem Mann da am Frühstückstisch und beim Mittagessen und Abendbrot darüber, über die Wäsche der Nachbarn. Sie könnte durch ihren Zimmerfenster da durchschauen und immer wieder diese Wäsche sehen. Schatz, diese Wäsche, warum ist diese Wäsche immer so grau? Unsere Wäsche ist immer so weiß. Warum ist es bei unseren Nachbarn immer so grau? Und der Mann und sie, die haben Vermutungen angestellt und so weiter und so weiter. Und immer wieder so überlegt und immer wieder sich darüber aufgeregt. Eines Tages musste das Haus auch renoviert werden, energietechnisch saniert werden. Die sind für ein paar Tage dann im Urlaub gefahren, kamen zurück, saßen an diesem Tisch und schauten aus dem Fenster heraus. Und siehe da, diese Wäsche war hellweiß. Was ist passiert? Ja, die haben Fenster ausgetauscht. Die Fenster waren das Problem, nicht die Wäsche. Ganz ehrlich, Leute, meine Augen, mein Leben ist häufig mein Fenster, wo ich vieles grau sehe, was gar nicht grau ist. Ich interpretiere diese Welt. Ich sehe die Welt, wie ich so bin, nicht wie sie ist. Und dieses bei mir ging echt auf in dem Moment. Also, wie oft sehe ich die Welt durch schmutzige Fensterscheiben? Und alles ist grau, wobei es ist nicht grau. Wir sehen die Dinge, wie es in uns steckt. Ganz, ganz wichtig. Wie wir so sind, so sehen wir die Welt. Und das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir die weiteren Versen ab Vers 13 hier lesen. Vers 13. Hält sich jemand von euch klug und weise? Denn soll das an seinem ganzen Leben abzulesen sein, an seiner Freundlichkeit und Güte. Sie sind Kennzeichen der wahren Weisheit. Seid ihr aber voller Neid, Streitsucht, dann braucht ihr euch auf angebliche Weisheit nichts einzubilden. In Wirklichkeit verdreht ihr so die Wahrheit. Eine solche Weisheit kann niemals von Gott kommen. Sie ist irdisch, ungeistlich, ja teuflisch. Wo Neid und Streitsucht herrschen, da gerät alles in Unordnung. Da wird jede Gemeinheit Tür und Tor geöffnet. Die Weisheit aber, die von Gott kommt, ist vor allem aufrichtig. Außerdem sucht sie den Frieden. Sie ist freundlich. Sie ist bereit nachzugeben und lässt sich etwas sagen. Sie hat sogar Mitleid mit anderen und bewirkt Gutes. Sie ist unparteiisch, ohne Vorurteile und ohne alle Heuchlerei. Nur wer selber Frieden schafft, wird die Gerechtigkeit ernten, die dort aufgeht, wo Frieden herrscht. Jakobus geht es in diesem Moment nicht so sehr darum, was wir sehen, sondern eher um unser Fenster, durch was wir durchschauen. Er spricht von der Motivation unseres Redens. Und er macht uns wirklich auf diese Wirkung unseres Redens aufmerksam. Wir haben menschengemachte Weisheit und wir haben gottgeschenkte Weisheit hier. Und es ist echt interessant, wenn wir jemanden als Weise in unser Leben so auch einfach sehen, dann sehen wir auch laut Duden jemanden, der Lebenserfahrung gewonnen hat. Eine innere Reife, eine Altersweisheit, eine Lebensweisheit. Jemand, der durch Erfahrung gewonnenen Lehrer, also Binsenweisheit, Schulweisheit, Volksweisheit. Jakobus lässt sich hier Weisheit weder am Alter noch an der Erfahrung, noch an irgendwelchen Sachverstand festmachen. Weisheit zeigt sich für ihn im Lebensalltag. Nicht in der Theorie, sondern tatsächlich in der Praxis. Das ist hier ganz wichtig, dass es nicht darum geht, irgendwelchen Sachverstand zu haben, sondern tatsächlich auch eine Weisheit zu haben, was sich zeigt. Wir Christen sind und bleiben einmal Sünder. Wir Christen haben nicht immer reine Motive. Und ganz, ganz schwierig wird es, wo wir uns versuchen einzubilden, dass wir doch schon heilig sind. Je frommer wir uns geben, desto konfliktanfälliger sind wir, hat Peter Strauch, der langjährige Bundespräsident von der Freien Evangelischen Gemeinde Deutschland, gesagt. Er sagte, ein Gemeinschaft begnadigter Sünder ist stabiler als eine Gemeinschaft von Menschen, die so tun, als seien sie fast perfekt. Also, wenn ich versuche, überfromm zu sein, und zumindest mich so zu geben, werde ich immer wieder hier erleben, miteinander. Aber in dem Moment, wo ich merke, ich bin ein gnädiger Sünder, der wirklich von Gottes Gnade abhängig ist, der braucht Vergebung immer wieder neu, der wirklich ab und zu mal tatsächlich Fehler begeht, da erleben wir, wie Gott in diese Gemeinschaft hineinkommt und ganz neu Frieden schenkt. Da brauchen wir Ehrlichkeit voreinander. Offenheit. Ehrlichkeit. Eingestehen, dass das, was wir gemacht haben, vielleicht nicht ganz perfekt war. Denn wir Christen leben von der Vergebung. Und dazu muss man auch lernen, wirklich zu sagen, tut mir leid, da habe ich echt Mist gebaut. Da habe ich echt einfach nicht richtig das durchdacht. Nicht richtig irgendwie das gecheckt. Vergib mir. Das ist ganz wichtig in dem Miteinander. Nicht heiliger als der andere zu sein, sondern demütiger. Dietrich Bonhoeffer hat auch in diese Richtung was geschrieben, in seinem Buch Gemeinsames Leben. So wird es eine entscheidende Regel jedes christlichen Gemeinschaftslebens sein, die den Einzelnen das heimliche Wort über den Bruder verbietet. Unerlaubt bleibt das heimliche Wort über den anderen auch dort, wo es unter dem Schleier der Hilfe und des Wohlwollens steht. Denn gerade in dieser Deckung wird sich der Geist des Bruderhasses immer einschleichen. Ich beginne ab sofort mit einer liebevollen Fürbitte, gerade für den Bruder, der mich verletzt hat. Eine ehrliche Gemeinschaft lebt von der Fürbitte füreinander oder sie geht zugrunde. Fürbitte tun heißt nichts anderes, als den Bruder vor Gott zu bringen, ihm unter dem Kreuz zu segnen, als den armen Menschen Sünde der Gnade braucht. Bonhoeffer hat etwas hier verstanden. Verstanden, dass wenn Menschen uns kränken, unsere Waffe ist nicht zurückzuschlagen. Unsere Waffe ist dann da, tatsächlich zu segnen und Gutes denen einfach zu wünschen. Für Dietrich Bonhoeffer damals ist und blieb der Christ zugleich auch immer ein Sünder, ein armer Mensch, der auf Gnade und Vergebung angewiesen bleibt. Der Kirchenvater Augustinus hat dann gesagt, im Wesentlichen Einheit, im Zweitrangigen Freiheit, in allem aber Liebe. Finde ich gut. Also wirklich im Wesentlichen Einigkeit, im Zweitrangigen Freiheit, in allem aber Liebe. Und sobald man mit anderen Konfessionen zu tun hat, Denominationen, merkt man, wo ist denn diese Einheit im Wesentlichen? In Christus. Wo brauchen wir Freiheit? In der Art und Weise, wie wir diesen Jesus anbeten. Egal, ob es welche Lieder sind oder wie wir Abendmahl feiern oder welche Uhrzeit oder welchen Tag es Gottesdienste gibt und. Das ist alles zweitrangig. Jesus ist das Wichtigste, in dem wir Einheit haben müssen. Und vor allem in allem Liebe. Nochmal zurück zum Text, Vers 17. Jakobus beschenkt uns hier mit echt eine super tolle Auflistung, wie Weisheit wirklich ist. Er nennt sie, und ich benutze andere Begriffe, als vielleicht hier sind in Vers 17, heilig. Er nennt sie friedlich. Er nennt sie freundlich. Er nennt diese Weisheit gehorsam und voller Erbarmen. Er nennt sie reich an gute Früchte und unparteiisch. Und er nennt sie auch nicht heuchlerisch. Hier sehen wir, wie Weisheit sich tatsächlich auch zeigt. Nicht mit einem Wissenszustand. Nicht mit irgendeiner perfekten Analyse einer Situation. Sondern mit einem Charakter. Gott gewirkte Weisheit ist wirklich eine Berufung hin, nicht nur zum richtigen Erkenntnis, nicht nur zu einem Durchblick, sondern zu einem Miteinander. Wahrheit und Liebe sind eben Zwillinge und gehören zusammen. Nicht Rechthaberei, nicht voreinander auftrumpfen, seine Meinung durchsetzen, den anderen Kopf waschen, nicht deutlich machen, dass ich Recht habe, sondern genau das Gegenteil. Ich habe viel hiermit zu lernen, wir haben hiermit viel zu lernen und Jakobus möchte uns helfen, das denn zu tun. Denn diese Zunge, diese Waffe ist äußerst gefährlich, giftig. Und da müssen wir einfach hinkommen, genau wie Jakobus sagte, weise Menschen zu sein, die auch den anderen vergeben, die auch Vergebung bitten, die auch suchen Frieden miteinander und wirklich schauen, dass Gott im Mittelpunkt ist, dass die Wahrheit und die Liebe herrscht. Ich möchte mit uns beten, bevor wir dann miteinander unser Kollektenlied auch singen. Jesus Christus, ich sage dir Danke. Danke für diese Worte, die wir hier haben. Danke, dass wir wirklich bitten dürfen, dass wir klug und weise werden. Nicht wie die Welt das versteht, sondern wie du es verstehst. Ich möchte wirklich bitten, dass wir dieses von dir geschenkte Weisheit haben dürfen. Dass wir Frieden suchen, dass wir freundlich sind, dass wir nachgeben können und das sagen können, Herr, zu deiner Ehre. Und dass wir wirklich auch dieses Miteinander unterwegs sein wollen, im Vordergrund stellen. Herr Jesus Christus, vergib mir da, wo ich versagt habe, und vergib uns da, wo wir versagt haben. Wir wollen dich ganz neu einladen, in unserer Mitte zu sein. Und ich bitte darum, dass du unsere Zungen lenkst, dass du unser Steuermann bist, dass du unser Reiter bist, der lenkt und leitet, und dass die Worte, die wir sagen, aufbauen und gesund und gut und nützlich sind. Und dass du Mittelpunkt bist hier von unserer Gemeinde und auch in unserem Leben. Danke, Herr. Amen.